Die Presse.
Hier ist er, unser Herbert Kickl.
Es ist der Tag danach. Das vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl vom Sonntag wurde in der Nacht auf Montag vom Innenministerium veröffentlicht. Vorläufig deswegen, weil noch immer einige Briefwahlstimmen fehlen. Ja, aber das Ergebnis zeigt, die FPÖ bleibt, wie gesagt, zum allerersten Mal auf Platz 1 mit 29,21% der Stimmen und einem Rekordplus von 13,04%.
Es ist ein Stück Geschichte, das wir heute miteinander geschrieben haben.
Die ÖVP hingegen erleidet ein Rekordminus mit minus 10,98% und kommt mit 26,48% auf Platz 2 vor der SPÖ, die bei 21,05% stagniert. Die Neos überholen mit 8,96% die Grünen, die wiederum bei 8,03% und damit auf Platz 5 landen. Das ist Was wichtig ist mit einer Analyse des Wahlergebnisses am Tag danach. Mein Name ist Anna Wallner und wir werden uns jetzt gleich einen der vielen Verlierer genauer ansehen, nämlich die ÖVP. Und wir fragen, welche Koalition am wahrscheinlichsten ist, wenn niemand mit den Blauen unter Herbert Kickl will.
Es wird keine Koalition mit Herbert Kickl geben.
Bei mir zu Gast im Studio der Presse sind meine Kolleginnen Elisabeth Hofer und Klaus Knittelfelder. Hallo Elisabeth, hallo Klaus.
Hallo.
Hallo.
So wie es aussieht, nach dem Sonntagabend hat man den Eindruck, es gibt sehr viele Verlierer bei dieser Wahl. Zuerst denkt man wegen dieser minus 11%, es ist die ÖVP die größte Verliererin, weil es besonders hoch ist, dieser Verlust. Dabei hat eigentlich die SPÖ das schlechteste Ergebnis ihrer Parteigeschichte und die Grünen haben relativ zu ihrer Größe am meisten verloren. Wer ist denn jetzt der oder die größte Verliererin des Abends oder des Wahlsonntags?
Wenn ich da gleich quasi übernehmen darf. Ich bin mir nicht sicher, ob die Frage so leicht zu klären ist, weil ich mir grundsätzlich nicht sicher bin, ob wir in der Bewertung von Wahlergebnissen uns nicht von der Idee lösen sollten, dass Wählerstimmen etwas sind, was man von einer Wahl zur nächsten mitnimmt. Oder ob man das vielleicht in der Beurteilung vielleicht so sehen sollte, dass da wieder Stimmen auf dem Markt sind, um die Parteien eben rittern und die einen haben mehr davon bekommen und die anderen weniger. Also dieser Verlust, der große oder der Zugewinn, der starke, relativiert sie dadurch, wenn du jetzt sagst, eine Stimme ist keine Erbpacht. Insofern, wenn du zum Beispiel die ÖVP anschaust, dort hätte original jeder zu Jahresbeginn Danke gesagt und unterschrieben, wenn du denen gesagt hättest, 26%. Hätte jeder gesagt, das nehmen wir, super, wunderbar.
Weil es sind ja sogar, wenn man jetzt schon davon spricht, es ist keine Erbpacht, aber es sind sogar gemessen an den 2008 und 2013 ein bisschen mehr als damals.
Ja, also das ist in dem Fall.
Aber nicht
17 und 19. Und trotzdem steht dann natürlich aufgrund des sehr starken Wahlergebnisses des Jahres 2019 mit über 37% das größte Minus. Also insofern, das ist alles wesentlich komplizierter in der Betrachtung, als einfach nur zu sagen, größtes Minus, größtes Plus.
Okay, das stimmt. Okay, das lasse ich gelten. Aber trotzdem schauen wir da natürlich jetzt auf ein Schlachtfeld, weil alle hatten höhere Erwartungen. Und meine Frage ist ja eigentlich eher, wer ist besonders unter seinen Erwartungen zu liegen gekommen?
Naja, um das abzuschließen, also Andreas Babler hat natürlich ein Problem, wenn du ein Jahr, nachdem du gesagt hast, so, ich räume jetzt die FPÖ ab und dann, weil ich habe gezeigt, wie man FPÖ-Wähler zu Sozialdemokratie holt und ein Jahr später kommst du raus als Drittplatzierter mit dem historisch schlechtesten Ergebnis der SPÖ aller Zeiten, ist natürlich, ich sage jetzt einmal, was die Ansprüche, die er selbst ins Spiel gebracht hat, betrifft, eine Riesenniederlage.
Also wir haben jetzt die ÖVP, die SPÖ und die Grünen kurz angesprochen. Man muss sagen, die Neos sind auch unter ihren Erwartungen geblieben. Die haben sehr auf zweistellig gehofft, das sind sie nicht. Und auch die Bierpartei, also ich möchte daran erinnern,
alle dass Kleinen, die muss man sagen.
In Umfragen noch vor Wochen, ich glaube, sie waren am Peak bei 8%. Jetzt haben sie nicht einmal 3. Also jetzt sind sie weit von einem Einzug entfernt. Da ist man auch stark unter den Erwartungen geblieben.
Trotzdem möchte ich jetzt ein bisschen genau auf die ÖVP schauen, weil eben diese 11% doch so besonders massiv klingen. Wie erklärt sich denn eigentlich die ÖVP den Verlust intern?
Naja, also die haben ja damit gerechnet, weil ja, also das jetzt nicht vom Himmel gefallen ist. Das ist die, wir kennen alle die Umfragen, was politische Stimmung, was Beliebtheit der Regierung betrifft, was Beliebtheit der Regierungsarbeit betrifft, was auch quasi harte Wahlergebnisse in der Währung betrifft, nämlich alle Landtagswahlen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, die Europawahl, die wir erst im Juni dieses Jahres gesehen haben, die alle das klare Bild zeigen, nämlich es wird abgestraft. Und zwar so richtig. Und der große Profiteur des Ganzen ist Herbert Kickl mit seiner Partei. Insofern erklären die sich das schon mit der grundsätzlichen Stimmung, die vorherrscht nach jetzt Corona und der Teuerungskrise und Asylkrise und so weiter. Und dazu kommt schon noch der Aspekt, in der ÖVP hört man den sehr oft, dass man sagt, eigentlich hätte man ja selbst, und was die absoluten Stimmen betrifft, kann man dem durchaus auch folgen, hätte man ja selbst eben, und ich habe die Erwartungshaltung vorhin angesprochen, ein respektables Ergebnis oder ein Ergebnis, mit dem man selbst offenbar zufrieden ist, trotz des Absturzes, erreicht. Aber die FPÖ habe überraschend gut mobilisiert aus Sicht der ÖVP, vor allem im Lager der Nichtwähler. Das sieht man ja auch im Wählerstrom sehr interessant, dass da wirklich ein großer Block in die vom Nichtwählerlager der letzten Wahl auch zur FPÖ gegangen ist.
Aber trotzdem ist der größte Block von der ÖVP mit 443.000 Stimmen, soweit ich das gesehen habe. Mhm. Und da müsste sich die ÖVP ja wahrscheinlich auch schon Gedanken darüber machen, was das alles war. Ich meine, du hast das ein bisschen angesprochen.
Ja, aber die waren ja schon weg. Also diese Leute haben halt jetzt bei dieser Nationalratswahl quasi gewählt, aber die waren ja nicht bis vorgestern bei der ÖVP und sind
der Klaus
jetzt beim Kickl.
In unserem letzten Podcast, dass wir bei dir zu Gast sein durften, auch schon gesagt, das ist der Wahltag ja immer nur der Moment, wo diese Stimmung im Land manifest wird, aber es ist ja nicht der Tag, an dem sich auf einmal plopp die Stimmung ändert. Und was vollkommen richtig ist, ist einfach diese Nichtwählerinnen-Mobilisierung, die der FPÖ da gelungen zu sein scheint. Ich würde es aus dem Bauch heraus, ich kenne dazu keine Zahlen noch, aber sagen, dass es viel mit Corona zu tun hat. Mhm. Also dass das hier aus dieser Impfgegnerinnen-Ecke Stimmen sind, die also einfach Menschen, die durch die Corona-Pandemie vielleicht politisiert wurden und die FPÖ dann abgeholt hat. Und die
dann gleich jetzt mit dem Thema Migration auch noch mitgefangen hat.
Ja, genau. Also mir hat das neulich Alexander Bogner von der Akademie der Wissenschaften, ein Soziologe, sehr gut erklären können. Also Menschen, die in dieser Pandemiezeit auch begonnen haben, alternative Medien zu konsumieren, weil die ihre Position in der Corona-Pandemie am ehesten unterlegt haben, sind dann über diese Medien auch zu anderen Themen immer weitergekommen und da ist quasi so ein Sog entstanden. Und das wäre jetzt mal meine küchenpsychologische Erklärung, warum man auch so ein großes Nichtwählerinnenpotenzial
hat. Ich glaube, das würde sogar dazu einladen, einen eigenen Podcast zu machen, dass diese ganzen Medien, die hier sozusagen im Umfeld der FPÖ sind, und da meine ich jetzt gar nicht die FPÖ-eigenen Medien und Plattformen,
richtig, nein, genau.
Also so wie Auf Eins und andere Dinge, sehr stark dazu beigetragen haben, dieses Narrativ zu verbreiten. Und aber das ist jetzt nicht unser heutiges Thema. Ich glaube, was man auch stark sieht, ist, wenn man fragt, wer hat blau gewählt, eigentlich breitere Gruppen, also es ist nicht mehr so wie früher die Erzählung, nur die ungebildeten Männer, sondern es ist jetzt eigentlich in alle Richtungen. Ich meine, ein bisschen kann man sehen, es sind eher die Jüngeren als die Älteren. Das ist, glaube ich, das Einzige, was sich da tatsächlich noch zeigt. Jetzt ist natürlich das, was sich alle fragen, wenn man seit gestern Analysen ansieht, Ergebnisse durchliest und so weiter. Wird der nächste Kanzler blau? Wie realistisch schätzt ihr das ein, nachdem alle sagen, nein, mit der FPÖ machen wir das nicht?
Gar nicht realistisch.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine smarte Frage, weil du uns nur fragst, ob er blau wird und nicht, ob er Herbert Kickl heißen wird.
Genau.
Es ändert aber nichts am Umstand.
Ja, wobei ja dann doch.
Naja, man könnte ja sagen, man einigt sich auf einem Kompromisskandidaten, mit dem vielleicht dann auch der Bundespräsident mit könnte.
Die FPÖ soll den Typen abschießen, der jetzt gerade die historisch beste
Ergebnis geholt hat. Ich halte es auch für unwahrscheinlich, aber ich glaube, die Option ist da.
Die Frage ist einfach für mich sowohl, was sich innerhalb der ÖVP tun wird. Also auch wenn man dort wo Stimmen hört vom gestrigen Wahlabend. Es gibt die einen, die sagen, nein, sicher nicht. Aber es gibt auch die anderen, die sagen, wir haben viel mehr Überschneidungen mit den Blauen und. Und warum nicht? Und dann gibt es natürlich schon auch noch diese Frage mit, soll man die Partei, die die meisten Stimmen hat, wirklich übergehen? Weil das ist natürlich immer die Gefahr, die dann entsteht auch in der ganzen nächsten Legislaturperiode, dass du halt immer hast, das Thema, die sind dann in der Opposition, die Blauen, und werden dadurch vielleicht sogar noch mehr gestärkt.
Das ist das Dilemma, ja. Also, dass man da vielleicht erst recht zu einer Radikalisierung der Bevölkerung beiträgt, wenn sie jetzt schon das Gefühl hat, sie ist nicht Teil des Systems. Oder es gilt die Systemmedien, die mit dieser Einheitspartei, von der die FPÖ immer redet, wenn sie von allen anderen Parteien redet, dass man hier quasi ein Gegengewicht bilden muss. Und wenn man sie jetzt davon ausschließen würde, dass diese Menschen sich quasi immer nur mehr in diesen Gedanken befeuert fühlen.
Gut, aber ich habe jetzt relativ klare Antworten von euch bekommen. Dann müsste eigentlich die nächste Frage sein, was kommt stattdessen? Also welche Koalitionen gehen sich aus? Ich meine, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, was sich alles ausgeht. Die große Frage ist, vor allem geht sich Rot-Schwarz aus und ist das realistisch?
Naja, Schwarz-Rot ginge sich schon aus. Da stand jetzt mit einem Mandat Überhang. Und das ist der Grund, warum das wahrscheinlich nicht passieren wird. Also ich habe da schon versucht, mich unter Leuten, die, ich sage jetzt einmal, vertraut mit dem Modus sind, Parlamentsmehrheiten sicherzustellen. Und die sagen da alle, schwierig.
Weil zu wenig.
Zu wenig. Du hast natürlich, einerseits hast du, wenn du ein, also es kann in der Opposition auch immer wer krank werden, aber ein Mandatüberhang für eine Parlamentsmehrheit hieße, dass wenn da nur einer abtrünnig wird, einer krank wird,
und was auch immer, so
genau,
blöd klingt, ja.
Genau, bei einer Abstimmung, da musst, du brauchst nur eine kleine Magen-Darm-Grippe im Parlamentsclub und bist nicht mehr beschlussfähig, das wird niemand machen. Realistischerweise vielleicht ja doch, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in der Hofburg der Wunsch da ist, ein Mandatüberhang da im Endeffekt Regierung zu Bildner, also mit einem Mandatüberhang im Parlament, in der Koalition. Insofern wirst du einen dritten Partner brauchen. Übrigens teile ich das, was da ihr vorhin gesagt habt, dass die Wahrscheinlichkeit eines freiheitlichen Kanzlers eben gering ist. Und im Endeffekt auch die Frage natürlich sehr schwierig, wie es jetzt mit der Beauftragung weitergeht. Also wird Alexander Van der Bellen aus diesem Dilemma, wie die Elisabeth gesagt hat, rauskommen, indem er sagt, er gibt dem Kickl den Auftrag oder er gibt dem Kickl den Auftrag nicht. Ist ja beides wahnsinnig schwierig. Ich glaube, er wird sich für einen Mittelweg entscheiden.
Das wollte ich dich nämlich gerade ganz konkret oder euch fragen. Der Bundespräsident hat sich ja Sonntagabend dann noch ans Volk gewandt in einer Botschaft und da haben sich viele gefragt, was wollte er uns denn da eigentlich sagen? Also was war seine Botschaft?
Naja, die ist sehr schwer zu deuten, weil, finde ich jetzt, weil er an sich ja nur gesagt hat, es müssen jetzt mal alle miteinander reden. Das ist sehr wichtig, miteinander zu reden. Entscheidend ist, finde ich, was er nicht gesagt hat, nämlich die doch von vielen erwartete Äußerung, dass Herbert Kickl sich das abschminken kann mit dem Regierungsbildungsauftrag. Das hat er nicht gesagt.
Er hat gar nicht viel Konkretes.
Und das ist
gesagt.
Eigentlich sehr schlau. Finde ich, also es wäre, weil denk's mal durch, wenn du jetzt schon dem Kickl den Mobilisierungsturbo geben würdest, mit dem, was die Elisabeth da vorhin gesagt hat, das ist ja, wäre ja ein Experiment, von dem niemand weiß, wie es ausgeht. Wenn ich jetzt sage, die Partei mit 29% wird vorderhand ausgeschlossen von jeder Regierungsbeteiligung und die radikalisiert das dann naturgemäß noch mehr und der Kampf gegen das System und die Einheitsparteien wird dadurch mega in die Höhe geschossen. Niemand von uns weiß, wohin das führt und was überhaupt der Ausweg aus diesem ganzen Dilemma ist. Also irgendwann wirst du versuchen müssen, Herbert Kickl auf den Boden der ganz normalen, quasi des handwerklichen Betriebs in der Demokratie zu holen, nämlich zur Frage, Mehrheiten zu organisieren oder nicht imstande dazu zu sein. Und das kann natürlich der Mittelweg sein, den man in der Hofburg jetzt einschlägt, dass man nämlich einmal sagt, man nimmt sich möglicherweise in der ersten Runde mal ein bisschen zurück und sagt, Parteien, redet mal miteinander, Und wenn es dann so ungefähr eine Idee habt, was interessant wäre und was auch eine Mehrheit im Parlament hätte, dann schalte ich mich ein, weil dann schlagt es mir das mal vor und erst dann wird das von seiner Seite aus konkret. Das hielt ich, stand jetzt für eine sehr wahrscheinliche Variante, was man so hört, und auch für nicht die blödeste.
Das heißt also eine zurückhaltende erste Reaktion des Bundespräsidenten. Ein anderer Mann hat sich Sonntagabend noch zu Wort gemeldet, nämlich der Wiener Bürgermeister Michael Ludnig. Der kann eigentlich relativ zufrieden sein, trotz all der Verluste oder des sonst Gleichbleibens der SPÖ bundesweit, ist die SPÖ in Wien tatsächlich immer noch Platz 1 mit gut 30%. Und er hat in seiner Botschaft was gesagt, Elisabeth?
Naja, er hat einmal mehr gesagt, dass die SPÖ gerne Regierungsverantwortung hätte. Das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Das haben viele prominente Vertreter und Vertreterinnen, auch der Wiener SPÖ im Vorfeld dieser Wahl, immer wieder gesagt. Ich finde es insofern, ich habe das mit dem Klaus heute schon kurz besprochen, ganz interessant, weil natürlich sich für Michael Ludwig im Vorfeld der Wien-Wahl hätte man zum Beispiel Türkis-Blau oder Blau-Türkis eher im Bund nochmal eine ganz andere Dynamik ergeben würde, wo man sagen könnte, na und wir in Wien, wir halten dagegen, wir sind ein Gegengewicht. Aber nein, also so wie es ausschaut, wird die SPÖ da doch sehr versuchen, sich an dieser Regierung zu beteiligen.
Bei all den Verlusten, die wir da jetzt schon besprochen haben, fragt man sich ja, was hat das für Konsequenzen, nämlich personeller Natur? Nochmal so eine Schätzfrage an euch. Ich weiß, ihr Innenpolitikjournalisten liebt sie, aber welcher Parteichef, welche Parteichefin sitzt denn nach dem Sonntag weniger fest im Sattel als davor?
Das kommt ein bisschen auf den zeitlichen Ablauf an. Also wie schnell man jetzt tatsächlich wie schnell der Bundespräsident jetzt mal was verlautbart oder auch nicht und wie schnell man dann in Sondierungen starten wird, beziehungsweise in Sondierungsverhandlungen starten, würde ich meinen.
Ja, also für Barbara ist das Leben jetzt nicht leichter geworden, sage ich jetzt einmal. Wird sich zeigen, wie schnell auch mögliche Koalitionsgespräche konkret werden. Weil das ist natürlich der ultimative Rettungsanker. Wenn quasi das alles jetzt seinen Lauf nimmt und die SPÖ, in der es zwei Stimmen gibt, die relativ offen sagen, dass da ein Obmannwechsel Not tut, aber das deutet wenig darauf hin, dass das jetzt sehr bald konkret wird, wenn andererseits quasi Regierungsbildungsgespräche, ob die jetzt Sondierung heißen, ob die irgendwie Vorgespräche heißen, ob die wirklich Regierungsverhandlungsgespräche heißen, im Endeffekt glaube ich fast egal, aber wenn Andreas Babler am Tisch sitzt, legitimiert durch möglicherweise den Bundespräsidenten und eine Koalition verhandelt, dann wird man den dort wirklich aus der SPÖ-Sicht schwer rauskriegen. Also das ist jetzt schon ein bisschen ein Rettungsanker für ihn. Ansonsten ist natürlich der Druck wirklich groß teilweise.
Trotzdem glaube ich, ich habe den Eindruck, dass wir sind jetzt so nah nach der Wahl, Montagvormittag. Man kann auch schwer abschätzen, was sich noch tut.
Ja, es ist immer eine Dynamik, die entstehen
und
kann.
Trotzdem habe ich den Eindruck, ein bisschen bestätigend, was immer jetzt auch gerade spiegelt, in keiner Partei ist jetzt eine Obmann-Debatte ausgebrochen Sonntagnacht.
Nein, in keiner drängt sie sich auf. Ja. Man könnte es da bei den Grünen sagen. Das sind auch ziemlich stark, also eigentlich extrem starke Verluste, muss Werner Kogler jetzt gehen. Aber in die Richtung geht es auch bei den Grünen nicht, obwohl sich eigentlich Leonore Gewessler da auch angesichts ihrer Popularität innerhalb der Partei und bei den Stammwählern und Stammwählerinnen eigentlich fast aufdrängen würde als Nachfolgerin. Aber auch die Grünen sind nicht an diesem Punkt.
Liebe Elisabeth, lieber Klaus, danke für diese schnelle Einschätzung am Montagvormittag.
Danke dir. Gerne.
Ja, und auch gegen Ende dieser Folge, meine Damen und Herren, gibt es einen Hinweis, nämlich folgenden. Alle Updates zu den Wahlergebnissen finden Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com. Und unser Video- und Audioangebot finden Sie seit kurzem auch auf YouTube. Unsere Podcasts haben dort sogar einen eigenen Kanal. Leicht zu merken findet man diesen unter Die Presse Podcasts. Und auch hier im Podcast-Kanal hören Sie natürlich regelmäßig Updates zum Wahlausgang. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und auf bald.